dass es darum geht, einen guten Bezug zu sich selber finden und wie kann ich meinen Körper auch nicht trimmen dazu, dass ich lange lebe oder gesund bin oder schön ausschaue, sondern was sind Einflussfaktoren, die mir selber gut tun, um ein gutes Gefühl zu haben und dadurch auch ein langes, gesundes Leben zu haben.
In der heutigen Folge unseres Podcasts geht es im weitesten Sinne um körper- und leibtherapeutische Aspekte in der Psychotherapie und um eine Frage, die einfacher klingt, als sie ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Körper und Leib? Zu Gast ist Markus Böckle. Er nimmt uns mit an die Schnittstellen von Psychotherapie, Leiblichkeit und Kampfkunst und erzählt, was diese scheinbar unterschiedlichen Welten miteinander zu tun haben. Und außerdem werden wir ein kleines Rätsel lösen. Warum streicht Markus sich eigentlich immer wieder mit den Fingern übers Kinn? Herzlich willkommen. Wir sind die
Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen.
Der Psycho-Podcast mit
Christina Frank und
Gerhard Hindenberger.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Psycho-Podcasts. Ein herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast Markus Böckle und hallo Gerhard.
Oh, hallo.
Markus, du bist so vielseitig und mit so vielen Themen beschäftigt, dass die Vorstellung alleine schon einen ganzen Podcast dauern könnte. Ja, und um nur ein paar Highlights zu nennen, du bist Psychotherapeut in der integrativen Therapie, bist Biologe und Philosoph von deinen ursprünglichen Studien her und du bist jetzt, glaube ich, ganz aktuell im Präsidium des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie. Genau, und du forschst und publizierst schon sehr lange und sehr intensiv. Und heute wird es um einen deiner Schwerpunkte gehen, nämlich körper- und leibtherapeutische Interventionsmöglichkeiten im Rahmen der Psychotherapie.
Ja, und was ihr ja jetzt alle nicht sehen könnt, Markus ist gerade ein Stück beeinträchtigt nach einem Meniskus-Einriss oder Riss oder einer OP, genau. Und von daher passt dieses Thema ja auf eine gewisse Art und Weise auch ganz gut dazu. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, was wir dich denn so zum Einstieg fragen wollen. Und eigentlich wäre so die erste Frage von uns, was ist eigentlich deine körperliche Lieblingsbeschäftigung?
Meine körperliche Lieblingsbeschäftigung als erstes ist sicher die Selbstberührung. Das mache ich jetzt auch gerade. Meine Hand am Kinn und streichel da so ein bisschen zur Selbstberührung, Selbstberuhigung. Da können wir nachher noch mehr darüber zu tun. Also sicher, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und Selbstberührung ist sicher eines der wichtigsten, aber auch sehr oft unbewussten Dinge, die man macht. Und das andere, was ich unglaublich gern mache, ist Aikido. Das ist sicher eines meiner wichtigsten körperpsychotherapeutischen Zugänge oder eigentlich auch ein Zugang, den ich privat sehr früh erlebt habe. Zuerst als Kind Judo gemacht und dann mit 18 ins Aikido reingekommen und dadurch eigentlich sehr viel gelernt, wie die Selbstwahrnehmung in Interaktion mit anderen Menschen und was das bedeutet, wenn man Zwischenleiblichkeit erfährt, auch durch eine Budo, also eine Kampfkunst, eine wunderschöne Art und Weise, das auch kennenzulernen.
Du hast es jetzt eigentlich schon körpertherapeutische Methode genannt, Aikido, was sicher für viele wahrscheinlich ein Stück überraschend sein wird. Wie kommst du zu dieser Kombi von Budo und Aikido und Psychotherapie?
Meine persönlichen Geschichte war eher ein schüchterner, junge, früher würde ich sagen, bin schon rausgegangen, also nicht so wirklich ganz, ganz schüchtern, aber trotzdem war es so, dass ich eher schüchtern war und vor allem bei Konflikten sehr viel Ängste gehabt habe. Und das hat mir nachher natürlich durch Judo schon die erste Möglichkeit gegeben, da ein bisschen in Interaktion zu kommen, nicht Angst vor Konflikten zu haben. Und dann aber im Aikido war das für mich wirklich so eine Möglichkeit, die ich am eigenen Leib erfahren habe, bevor ich überhaupt Psychotherapeut geworden bin, an mir selber zu spüren, was es bedeutet, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten, in einem sehr geregelten Setting und wie stabiler ich immer geworden bin durch diese körperliche Erfahrung, auch im unter Umständen verbalen, Missverständnissen oder kleinen Konflikten, was das bedeutet hat für mich, was ich dort im Budo gelernt habe, eigentlich dann auch in diesen Gesprächen nachher zu merken, hey, da kommt Energie zu mir und ich kann die wieder zurückgeben, ohne dass ich mich selber oder andere verletzen muss, sondern man kann mit dem irrsinnig schön umgehen. Und das ist die Philosophie hinterm Aikido. Und das habe ich so stark selber gespürt, wie das meine Persönlichkeit verändert hat und meine Wahrnehmung in solchen Situationen, dass das, als ich dann die integrative Therapie angefangen habe zu lernen und den Petzold schon damals, schon früh auch mit Aikido viel gemacht hat und das reingebracht hat, war für mich so, aha, der verwendet das, aha, das kann man therapeutisch verwenden. Und das war nachher dann so wie ein Zusammenführen meiner eigenen Erfahrung, leiblichen Erfahrung mit dem, was die integrative Therapie einfach zu bieten hat. Und seitdem sehe ich wirklich Budo-Therapie und Aikido als eine wunderschöne Möglichkeit, körpertherapeutisch zu arbeiten. Aber natürlich, Aikido ist nicht nur Körpertherapie, sondern prinzipiell ein Budo, also eine Bu heißt der Kampf oder dieser Krieg und Do der Weg. Und das ist im Aikido eben entstanden, dass man rausgehen wollte von Konflikten, die verletzend sind. Und das ist Budo im Aikido, Aikido vielleicht der Weg der Harmonie, kann man übersetzen. Wie kann man eben Energie verwenden, die auch unter Umständen unangenehm gemeint war, dann wieder positiv zu beeinflussen und das gut zu verwenden, dass man selber und die andere Person unverletzt bleibt.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Aikido eine Kampfkunst der Sensiblen ist. Und das klingt für mich jetzt irgendwie viel stimmiger. Also jetzt kann ich so ein Stück weit mehr nachvollziehen. Ja. Wobei ich schon das widersprüchlich gefunden habe, so Aikido als Kampfkunst. Und wie passt das mit Psychotherapie zusammen?
Ja, das ist eine wunderbare Frage, weil ich finde, in Aikido, weil in der Psychotherapie, da geht es ganz oft um Harmonie und wir alle sind miteinander friedlich, freundlich und das ist ja etwas, was das Idealbild ist. Aber das Leben ist nicht immer so, dass man in diesem Ideal leben kann, dass man mit allen Menschen gut auskommt. Manchmal gibt es einfach Konflikte. Und dort ist schon Budo dann, wie gehe ich in so einer Situation auch mit mir selber um? Also wie gehe ich in Konflikten? Und darum ist es gerade auch, und das ist so der Unterschied, glaube ich, schon, nicht nur, wenn ich alles harmonisch hinkriegen will in der Psychotherapie, sondern unter Umständen auch, aber wie kann ich in Konflikten, die bestehen bleiben, auch trotzdem standfest bleiben, ohne verletzend zu sein gegenüber sich selbst oder anderen.
Also so, was ihr da ja so ansprecht, ist ja eigentlich auch das Menschenbild, oder? Und da ist die Frage, passt das Menschenbild einer Psychotherapie zu einem Menschenbild einer fernöstlichen Kampfkunst?
Dritte.
Aber da passen Teile und Teile passen vielleicht auch nicht, oder?
Ja, wobei dieser Unterschied, was nicht passt beim Aikido, der ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr gering. Der ist natürlich, dass unter Umständen aus dem Shintoismus bestimmte religiöse Vorstellungen da sind oder dieses Qi, diese Energie, die da von der gesprochen wird, die ist jetzt nicht naturwissenschaftlich beschreibbar. Aber ansonsten vom Menschenbild, wie man miteinander umgeht, diese Harmonie, die eigentlich um uns geht und diese Zwischenmenschlichkeit, und die geht man damit um. Und diese unglaubliche feine Sensibilität, das ist das, was mich so überrascht beim Aikido. Am Anfang schaut es ja so aus, als ob man viel Kraft verwenden muss. Und irgendwann einmal wird es so, als ob man jemand wie an einem seidenen Faden führt und dadurch eigentlich schon die ganze Energie verwenden kann, ohne da irgendwie in Konflikt reinzukommen. Und das ist schon auch der Psychotherapie sehr ähnlich, würde ich eigentlich sagen, weil manchmal muss man aber auch konfliktorientiert arbeiten, aber dort auch die Menschen in diesem Gespräch zu einer neuen Verhaltensweise, zu einer neuen Einsicht, zu einem besseren Lebensqualität führen, ohne sie aber dorthin zu drücken und eher gemeinsam hinzukommen.
Hat das vielleicht auch was mit dieser Unterscheidung von Körper und Leib zu tun? Also, weil das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Begriffe und Leib ist so ein ganz alter Begriff, der eigentlich ein bisschen theologisch verbrämt ist.
Ja, genau. Da ist der Körper natürlich, was in vielen anderen Psychotherapie-Richtungen, die jetzt vielleicht nicht diese phänomenologische Hintergründe haben, vielleicht auch ein Unterschied ist und das eher Körpertherapie heißt und bei uns in der integrativen Therapie eben Leibtherapie. Und der Unterschied, ich finde es wirklich schön, diese Unterscheidung, weil der Körper ist eigentlich, wenn man es anschaut, so dieser biologische, funktionale Körper, den man von außen beobachten kann, naturwissenschaftlich begreifen oder vermessen kann. Aber das ist immer ein objektiviertes Objekt, das wir versuchen zu verstehen oder zu behandeln in der Medizin zum Beispiel. Währenddessen der Leib, im Gegensatz dazu eben, wie ist es als Subjekt zu sein? Wie spürt sich das an als Mensch, als ich, als Markus jetzt in diesem Beispiel, hier in meinem Körper zu sein. Und pointiert gesagt, der Körper ist so wie das Haus, in dem wir wohnen. Und der Leib ist, wie fühlt es sich an, in diesem Haus zu wohnen? Also diese Erfahrung, im Haus zu sein, das ist eigentlich dieser große Unterschied. Und ich finde, das ist schon ganz ein wichtiger Unterschied, der eben gerade in Körperpsychotherapie oder Leibtherapie ganz, ganz zentral ist, weil man dort nicht mehr nur rein von den physiologischen oder objektivierbaren Perspektiven uns das anschauen, sondern eben die ist es subjektiv. Wie fühlt sich das für mich an? Wie spüre ich das? Und gerade dieses Spüren als ganz zentrales, subjektive Spüren, zentral in die Therapie mit hineinzunehmen.
Du hast gemeinsam mit Peter Kubosch eine eigene Methode entwickelt und ihr habt auch gerade ein Buch dazu veröffentlicht. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gern. Das ist eigentlich eine Idee, die Peter Kuber schon sehr lange gehabt hat. Und es ist eine Idee, die heißt Idiopraxie, die Kraft der Selbstberührung, so heißt das Buch auch. Peter hat mich dann gefragt, wie man mit ihm das schreiben möchte, das Buch, dass wir geschaut haben, wie kriegen wir Selbstberührung eigentlich in die Psychotherapie hinein oder nicht nur für die Psychotherapie, sondern einfach auch für den Alltagsgebrauch. Mhm. Weil, so wie ich das vorher schon in der Einleitung, gerade im ersten, einen der ersten Sätze gesagt habe, wir machen das ganz oft unbewusst. Jeder greift sich in stressigen Situationen irgendwo ins Gesicht, meistens auf die nicht dominante Handseite im Gesicht. Das wird man automatisch nachher dann hingegriffen, zum sich selbst regulieren und gleichzeitig auch kleine Babys im schon während sie in der Schwangerschaft noch in der im Mutterleib drinnen sind, wenn die Mutter Stress oder Freude hat, das Erste, was passiert, auch im Mutterleib schon, kommt der Daumen ins Gesicht, auch da war Selbstberührung. Das heißt, wir haben Selbstberührung etwas, was alltäglich ist, schon evolutionär, kann man sehr lange zurückgehen, wann das angefangen hat, und auch jetzt therapeutisch eben verfügbar zu machen. Das ist unser Ziel gewesen. Und da haben wir uns jetzt die letzten Jahre sehr intensiv damit beschäftigt, wie man eben Selbstberührung in die therapeutische Arbeit oder zur Selbstregulation, Emotionsregulation und sich selber wahrnehmen eben auch verwenden kann. Und das ist eine ganz tolle, tolle Idee. Und da sind wir ganz begeistert, dass das Buch gerade vor kurzem herausgekommen ist.
Was an diesem Buch besonders anschlussfähig ist, es bleibt nicht nur bei der Theorie stehen. Die beschriebenen Formen achtsamer Selbstberührung zeigen ganz konkret, wie Selbstregulation über den Körper möglich wird, im Alltag ebenso wie im professionellen Kontext. Das Buch von Peter Kubosch und Markus Böckle ist bei Vandenhoek und Ruprecht erschienen und wir verlinken es euch natürlich auch in den Shownotes. In der Geschichte der Psychotherapie gab es so eine Zeit, wo der Körper plötzlich so im Vordergrund gestanden hat, also wo es auch direkten Körperkontakt gegeben hat zwischen Therapeuten, Therapeutinnen und Patientinnen. Und das ist ja immer weniger geworden. Ja? Also aus der Sorge heraus, dass es Übergrifflichkeiten gibt.
Aus der berechtigten
Sorge. Aus der berechtigten Sorge, genau. Da gab es auch viele Missstände und Missbrauchsfälle. Und jetzt geht sozusagen so in das Eigenleibliche. Ist das auch eine Folge davon, aus dieser Vorsicht heraus, das so zu machen?
Ich glaube, das kann man sicher so sehen, dass natürlich durch die Geschichte und dass da auch schwierige Fälle waren und wo es Übergriffe gegeben hat, dass dadurch natürlich der Körper relativ schnell in der Psychotherapie auch ein Tabuthema geworden ist. Und gleichzeitig ist dadurch auch etwas verloren gegangen. Und ich glaube, dass es jetzt immer mehr wieder kommt. Das ist Peter Geisler zum Beispiel, der hat jetzt im August auch eine schöne Tagung, Psychoanalyse und Körper, wo es genau darum geht, eigentlich wieder den Körper zurück in die Psychotherapie zu kriegen. Und dass Berührungen unter Umständen etwas ganz, ganz Wichtiges und Zentrales ist, das wir auch in der Psychotherapie verwenden können. Aber mit unglaublich großer Sorgfalt und Sicherheit. Und da hat Otto Hofer-Moser und sein Kollege, die haben da auch in ihrem Buch etwas geschrieben, das finde ich sehr schön, die machen eine Differenzierung zwischen nämlich No-Touch, Self-Touch und Other-Touch-Approaches. Das heißt, ich kann, ohne dass irgendeine Berührung stattfindet in der Psychotherapie, stellen Sie sich vor, wie wäre es, wenn Sie eine Person berührt. Und dann kann man damit therapeutisch arbeiten. Das wäre dann No-Touch. Mhm. In der Selbstberührung legen Sie mal Ihre eigene Hand dorthin und schauen, was das macht in der Vorstellung, dass das jemand andere ist. Da kann man sehr viel machen auch damit. Und dann, wenn es stimmig ist, aber auch die therapeutische Unterstützung, Other-Touch. Aber natürlich, wenn Missbrauchserfahrungen waren bei den Patienten oder andere schwierige Übergriffe, dann muss man natürlich sehr, sehr sensibel sein. Und da ist natürlich die Selbstberührung, dass es nicht nur in der Imagination ist, sondern ich es auch tatsächlich machen kann, eine wunderbare Möglichkeit als Zwischenbrücke, um genau diese Fremdberührung, die unter Umständen auch sexualisiert wahrgenommen werden könnte, dass das nicht passiert, eben auch verwenden zu können. Also von dem her, ja, Gerhard, würde ich schon sagen, das ist eine Lösung dafür. Aber ich glaube trotzdem, dass auch Fremdberührung auch nochmal andere Wirkungen hat, die ganz, ganz wichtig sind und zentral. Und wenn man es im richtigen Moment mit der richtigen Person anwendet, durchaus auch sehr hilfreich sein kann. Mhm.
Mir schwirrt die ganze Zeit im Kopf herum, dass wir haben ja auch gewisse gesellschaftliche Tendenzen, die immer mehr in Richtung Individualisierung gehen und die Leute, die Single-Haushalte steigen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen kaum bis gar keine Fremdberührungen erfahren. Also, dass vielleicht auch unter diesem Aspekt die Selbstberührung eine andere Bedeutung kriegt, weil wenn einen niemand berührt und Berührung aber so zentral ist, ja, dann ist es wenigstens etwas, was man für sich selbst tun kann, sozusagen auch so kritisch ein Stück weit einzuordnen. Brauchen wir die Selbstberührung so sehr, weil wir die Fremdberührung immer weniger haben? Kann das sein?
Auch ein wunderbarer Punkt. Das war ja auch in der Corona-Zeit. Da war es ja so, da hat es geheißen, wir sollen soziale Distanz haben. Und das ist ein riesengroßes Problem von der Begrifflichkeit. Das hat ja eigentlich nicht eine räumliche Distanz, wäre das Richtige gewesen, aber sozial sollten wir uns nicht distanzieren. Und trotzdem ist es passiert, und da gibt es ja auch neue Studien, dass eigentlich in der Zeit von Corona unser Gehirn gealtert ist, weil uns diese zwischenmenschlichen Interaktionen gefällt haben. Da ist wirklich auch eine neurobiologische Veränderung während der Corona-Zeit passiert. Und das bedeutet durch diese Verlust an sozialen Interaktionen, Verlust an auch unter Umständen Körperberührungen durch andere, ist ein Mangel entstanden, den man durch die Selbstberührung natürlich auch irgendwie versuchen kann, die abzufedern. Und das andere sind natürlich auch ältere Menschen, die oft, je älter sie werden, umso weniger Menschen sind im Umkreis. Man verliert leider im Laufe des Lebens doch viele der wichtigen Personen, Bezugspersonen. Und dort gerade aber wieder, auch wenn ich nicht selber die Berührung dieser Personen, die ich verloren habe, machen kann, kann ich zumindest, wie hat mich denn mein Partner, meine Partnerin damals angegriffen, mich selbst statt angreifen und versuchen, in diese Erinnerung reinzukommen oder aber auch durch Selbstberührungen einfach sich selber gut in Kontakt zu kriegen, weil, und das wird wirklich physiologisch gesehen, wir brauchen ja Oxytocin, das sagt man immer, Oxytocin ist das Bindungshormon und dann ist es aber so, dass auch die Selbstberührung tatsächlicherweise Oxytocin ausschüttet. Das heißt, ich kann eine Selbstbeziehung zu mir selber aufbauen, das sind die C-taktilen Fasern, die idealerweise stimuliert werden, wenn man auf seiner eigenen Haut oder auf der anderen Haut in einer Geschwindigkeit von 1 bis 10 Zentimeter pro Sekunde, so genau ist das definiert, berührt, dann wird Oxytocin ausgeschüttet und dadurch auch der Bezug und das positive Lebensgefühl auch verursacht. Und das kann durch Selbst- oder Fremdberührung passieren. Und darum ist definitiv auch physiologisch gesehen eigentlich eine gute Alternative. Und eine ganz schöne Podcasterin, die hat mal gesagt, Hauptnahrung, Hauptnahrung, weil ein kleines Kind, ein Baby könnte, wäre nicht überlebensfähig, hätte es keine frühe Stimulation durch Liebe, durch die Mutter oder wichtigen Bezugspersonen. Gibt es leider sehr drastische Forschungen dazu, dass die auch tatsächlich gestorben sind, wenn sie soziale Deprivation erlebt haben. Aber das zeigt, wie wichtig und zentral eigentlich taktile und haptische Berührungen unserer Art sind zum Überleben.
Und das ist nochmal ein schönes Beispiel, dass der Einbezug des Körpers sehr unterschiedlich sein kann, weil damals haben wir ja sehr für den Einbezug des Körpers auch in der Psychotherapie gekämpft. Ne? Jetzt ist eigentlich in unserer soziokulturellen Entwicklung oder in unserer gesellschaftlichen Entwicklung der Körper wieder sehr im Mittelpunkt, aber in einer Art und Weise, der fast paradox zu dem ursprünglichen Wunsch passiert ist, nämlich so ist, passieren ganz viele Vermessungen des Körpers. Wir tracken uns die ganze Zeit. Wir optimieren uns, also die Schönheitsoperationen fangen immer früher an. Dieser Fitnesstrend, den Körper optimal darzustellen, ist sehr en vogue. Da steht der Körper auch im Mittelpunkt. Aber es ist eigentlich was ganz was anderes gemeint mit eurer Methode oder auch mit der Idee Budo oder Körper- und Leibtherapeutische Elemente mit reinzubeziehen, oder?
Es hat etwas sehr Getrimmtes, auch wenn man Instagram anschaut. Es wird alles gefiltert, es wird alles verschönt, es wird alles immer perfektionistischer, dass man eigentlich da, wenn man das vergleicht in diesen sozialen Medien nachher, dann eigentlich immer sich schlecht fühlen müsste, weil alle das so schön hinbiegen und dann denken sie, aber so ich schaue nicht so aus. Also mein kleiner Fettbauch oder da meine Dingsfigur, die nicht perfekt ist, das ist natürlich in solchen sozialen Medien irrsinnig groß. Und da gefällt mir als Alternative das Wort Body Neutrality. Es geht nicht um das, dass wir es positiv so super schön machen, sondern wie kann ich meinen Körper langfristig funktional erhalten, nicht weil ich den schönen und als Werbeplakat für andere Menschen eigentlich verwenden möchte, sondern für mich selber als funktionierender Mensch, was brauche ich dazu? Und das zeigt auch die medizinische Forschung jetzt immer mehr, wenn es um Longevity geht, also die Langlebigkeit, dass es darum geht, einen guten Bezug zu sich selber finden und wie kann ich meinen Körper auch nicht trimmen dazu, dass ich lange lebe oder gesund bin oder schön ausschaue, sondern was sind Einflussfaktoren, die mir selber gut tun, um ein gutes Gefühl zu haben, um dadurch auch ein langes, gesundes Leben zu haben. Nämlich ein Unterschied, lang zu leben und dabei krank zu sein oder lang zu leben und gesund zu bleiben.
Ja.
Aber natürlich, das ist nicht jedem vergönnt und trotzdem auch dann zu schauen, auch wenn ich Einschränkungen habe, wie kann ich es trotzdem so gut wie möglich
tun.
Aber ich stelle mir vor, dass das, also wenn ich bin mittlerweile eine passive Nutzerin von Instagram und ich habe das Gefühl, also die Tendenz ist gerade in Richtung skinny wieder. Also ich habe den Eindruck, es ist ein schwieriges Unterfangen, da sozusagen positiv dem entgegenzuwirken, weil das einfach sehr, sehr stark wirkt, diese Bilder, gerade auf junge Menschen. Also da steht viel Arbeit bevor.
Definitiv. Und ich glaube, wir brauchen alle in dieser neuen Zeit, in der wir alle leben, einfach eine gute Mediennutzungskultur. Und das ist unglaublich schwierig, sich von diesen ganzen Einflüssen auch irgendwie zu schützen oder die richtig zu verwenden, weil sie einen irrsinnigen Sog haben. Diese Bilder, da schaut man hin und natürlich macht das mit einem was. Und da muss man wirklich, glaube ich, das ist die ganze Kultur, die ganze Menschheit, alle, die Smartphones und digitale Medien verwenden, einfach irrsinnig gefordert, hier einen guten Umgang damit zu finden.
Spannend ist auch, was aktuelle Studien zeigen. Schon eine Begrenzung der Social-Media-Nutzung auf etwa eine Stunde pro Tag kann bei Jugendlichen messbare Effekte haben. Bereits nach 3 Wochen verbessert sich das Körperbild, also die Zufriedenheit mit Aussehen und Gewicht. In Vergleichsgruppen ohne Einschränkung zeigt sich dieser Effekt übrigens nicht. Die Ergebnisse stammen aus einer randomisiert kontrollierten Studie aus dem Jahr 2023 aus Kanada und diese Wirkungen sind nicht bei allen Jugendlichen gleich. Vorerfahrungen, psychische Belastungen und sensible Entwicklungsphasen spielen dabei eine zentrale Rolle. Wir verlinken euch diese aktuelle Studie auch in den Shownotes.
Markus, magst du uns noch so ein bisschen erzählen, weil ja einfach die Forschung doch so ein großer Bereich ist in deinem Leben, woran du gerade so arbeitest und ob auch Körper- und Leibtherapeutische Aspekte in die Forschung einfließen oder genau, wie es da gerade bei dir so ausschaut oder auch zukünftig?
Also im Moment, wenn es um Körperpsychotherapie oder Leibtherapie geht, da sind wir natürlich in der Selbstberührung. Da habe ich mit den Grazer Kolleginnen gerade ein Forschungsprojekt am Laufen, wo wir uns anschauen, wie eben diese Selbstberührung auch wirkt. Wir haben das jetzt theoretisch und wissenschaftlich fundiert schon geschrieben, das Buch. Aber jetzt möchten wir natürlich konkret auch schauen, wie sehr ist das im Vergleich zu anderen Methoden, körpertherapeutischen, leibtherapeutischen Methoden auch wirksam. Also das ist etwas, was wir gerade machen, derzeit hauptsächlich eben Selbstberührung, Vergleich, doch den Selbsteinschätzung. Das ist ein sehr spannendes Das sind 2 Projekte, die wir da haben. Da freuen uns schon sehr auf die Ergebnisse. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Das andere, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, ist derzeit KI. Das ist so, aber das ist jetzt weniger in Forschungsprojekten, die ich gerade mache. Und würde gerade sagen, insgesamt bin ich eher am Aufbauen von den Studien Psychotherapie. Da haben wir ja diese neue Veränderung mit dem neuen Gesetz, dass es da ganz viel braucht. Neue Studien, neue Curricula schreiben. Da bin ich viel mehr beschäftigt als im Moment in der Forschung. Also eher wenn ich forsche im Moment oder schreibe, sind es eher theoretische Arbeiten, weil ich selber gerade zwar eine kleine Anstellung habe an der Karl-Landstein-Universität, aber mir fehlen auch die wissenschaftlichen Ressourcen.
Nochmal vielleicht zurück zu dieser Idiopraxie. Du hast es ja sehr gut für Patienten, Patientinnen, oder ich habe das für Patienten, Patientinnen, glaube ich, gut ausgearbeitet, aber ich vermute, dass das auch für Therapeuten, Therapeutinnen eine Funktion haben kann. Ist das mitgedacht in eurem Konzept? Also du hast von unbewussten Elementen gesprochen, wie man sich berührt, das stimmt natürlich total, aber kann man das bewusst auch einsetzen als Therapeut, Therapeutin zur Beruhigung oder zur Fokussierung? Keine Ahnung, was dann für Ideen gibt dazu.
Ganz genau. Also wir haben das definitiv auch für TherapeutInnen gedacht und haben auch ein paar bestimmte Beispiele genommen, wie zum Beispiel bei der Trauerarbeit oder bei der Depression. Was kann da unter Umständen die Selbstberührung auch bringen? Wobei ich da gleich dazu sagen muss, das sind alles nur Hypothesen, die wir meistens aus der Fremdberührung übernommen haben und gesagt, so könnte dann wahrscheinlich die Selbstberührung auch funktionieren. Die müsste man jetzt alle aber auch nochmal wissenschaftlich erforschen, dass tatsächlich so ist. Aber nachdem wir jetzt schon das Oxytocin angesprochen haben, die Wirksamkeit beinahe gleich groß ist, wenn man sich selber berührt oder jemand andere einen berührt, glaube ich, dass da wirklich die therapeutische Verwendung von dem unglaublich hoch sein kann. Und gerade, also wenn es um Emotionsregulation geht, ich glaube, das ist das, was man eben automatisch macht, wenn man unbewusst sich ins Gesicht greift. Und wenn man das dann bewusst macht zur Selbstregulation, sich selbst zu streicheln, gibt ja auch einen großen Hype zu Klopftherapien. Ist ja auch eigentlich eine Selbstberührung, eine rhythmische Selbstberührung an bestimmten Körperteilen.
War nämlich auch meine Frage, würdet ihr das in dem Kontext auch so sehen, dass das ein Teil von eurer Arbeit ist, dieses Tappen und was weiß ich alles?
Also die Tapping, würde ich sagen, das ist nicht Idiopraxie, aber es ist etwas, das dem sehr nahe kommt. Aber ist eher so ein Beispiel, wie man das reinnehmen kann. In der Idiopraxie versucht man viel, viel sensibler, langsamer und ruhiger mit sich selber umzukommen. Und beim Tapping kommt man nicht ganz so stark mit sich selbst in Berührung. Das ist eher so wie, ich bin nervös und ich reguliere mich runter.
Was Mechanischeres
eigentlich. Das Mechanischeres, ja genau. Und wenn ich wirklich anfange, mit mir selber in Berührung zu kommen und den Anfang wirklich mikrometerfein mich selber zu berühren und zu spüren, dann ist diese Selbstanbindung, mit mir selber in Kontakt zu kommen, meine Körpergrenzen zu erleben, ist ganz was anderes. Okay. Und das wissen wir ja eigentlich auch aus der Forschung, dass eigentlich unser Selbstbild, unser Körperbild, fangen wir mit dem Körperbild an, das Körperbild entsteht dadurch, dass wir ständig irgendwo unseren Körper selber berühren oder mit anderen Objekten berühren. Und dadurch haben wir ein Körperbild, ein unbewusstes.
Die zwickt.
Ja, genau.
Oder locker sitzt oder ja.
Und mein Lieblingsbeispiel ist, wenn Frauen schwanger werden, dann wächst der Bauch und am Anfang ist es dann nachher so, dass sie dann manchmal gar nicht wissen, wo passen sie durch oder was sind die Distanzen. Also wenn Veränderungen im Körper sind, dann braucht es wieder ganz viele taktische und haptische Berührungen, um dieses Körperbild zu dem aktuellen anzupassen. Das heißt, das passiert eigentlich alles auf taktischer und haptischer Berührung und dann daraus entsteht aber auch ein Teil des Selbstbildes. Wie bin ich denn überhaupt? Also auch unbewusst, ich weiß genau, wo der Schalter ist. Ich muss nicht hinschauen, was meine Länge des Arms ist. Alles gehört dazu und auch, wie ich mich selber sehe. Und das sind so Grundlagen von Körperbild, von Selbstbild, die ich mit Selbstberührung unglaublich gut auch behandeln, berühren kann. Und je näher ich mich selber berühre, also wirklich diese Hautnahrung, wenn ich da wie so als Morgenroutine beim Duschen den ganzen Körper berühren, das ganz sensibel, glaube ich, dass es eine sehr hohe therapeutische Wirksamkeit haben kann, auf ganz vielen Ebenen, von Ich-Bezug, Körperbild, Selbstbild.
Und ich habe mir noch so gedacht, so auch tatsächlich für Therapeuten, Therapeutinnen im Prozess vielleicht auch, oder? Also, dass sie sich selber auch über Selbstberührung fokussieren können, ne? Oder vielleicht als Gegenübertragung nutzen, also wenn man ganz genau hinschaut, dann ist es ja tatsächlich so, dass man in bestimmten Situationen Selbstberührungen macht, die einem zunächst gar nicht bewusst sind, also sie vielleicht selber streichelt oder beruhigt und so, und das möglicherweise ein Resonanzphänomen auch auf dem Geschehen ist, das sich gerade so im Raum ausbreitet, weil eine Unruhe irgendwo im Raum plötzlich spürbar wird und man sie versucht, unbewusst selber zu beruhigen.
Ja, genau, das ist das, was Petzold eigentlich auch schon beschreibt und Otto Hofer-Moser, die beide auch das schon beschrieben haben, ja, das in der Idiopraxie auch nochmal herannehmen. Aber es geht wirklich darum, diese oft unbewussten Phänomene beim Patienten, Klientin anzuschauen und dort wirklich zu sagen, was passiert denn gerade dort? Warum kommen bestimmte Berührungen? Wo berührt sich die Person gerade? Hat das eine Bedeutung, das aufzugreifen therapeutisch oder auch die eigenen? Warum reguliere ich mich jetzt gerade? Also warum fange ich jetzt an, mich selber mehr berühren? Wo ist der Stress? Wo kommt die Emotion daher? Also auch das zu verwenden, das sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten, da therapeutisch auch in die Tiefe zu gehen und auch ganz bewusst als ah, das ist gerade ein sehr anstrengendes Thema, über das die reden. Das bringt mich selber auch ein bisschen in die Emotionen und kann man es auch bewusst zur Selbstregulation als Therapeut eben verwenden, um dort auch nochmal sich selber gut anzubinden und sagen, auch wenn ich gerade mit einem sehr unter Umständen heftigen Thema konfrontiert bin, kann ich das trotzdem gut auch begleiten, unterstützen.
Es ist ja jetzt in vielen Schulen eigentlich das Thema Embodiment auch ein großes Thema. Wie verortet ihr euch da zu diesen Theorien?
Also Embodiment würde ich sagen, das sind ja wirklich aus der Kognitionswissenschaften kommen, diese vier E's, die ganz lang schon auch spannenderweise Petzold mit reingenommen hat, die aber jetzt in allen Psychotherapierichtungen eigentlich aufkommen. Ich würde sagen, da verorten wir uns sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, dass das etwas ist, was sehr ähnlich zu dem ist, was wir beschreiben, was wir wissenschaftlich aufarbeiten. Aber ich glaube, das ist einfach insgesamt dieser Körperorientierung oder Leiborientierung in den Psychotherapien. Man merkt einfach immer mehr, Psychosomatik war früher, das hat es die Psyche gegeben und den Soma oder den Körper und die Psyche. Und jetzt auf einmal merkt man, das kann man nicht auseinander dividieren. Und dieses Embodiment besinnt immer Leib, wenn man es aus der Phänomenologie her sagt. Wir sind immer in unserem Leib und das ist die Art und Weise, wie wir das erleben. Und sobald ich chirurgischen Eingriff mache, wie bei meinem Meniskus jetzt gerade, das verändert natürlich die Selbstwahrnehmung. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist und umgekehrt, das macht mit mir psychisch was. Und wenn ich psychisch etwas habe, macht das auch in meinem Körper was und das kann man nicht trennen. Und ich glaube, dieses Embodiment, das jetzt oder diese Körperorientierung, Leiborientierung in allen Psychotherapierichtungen, das ist einfach genau bei Psychosomatik etwas ist, das man als Einheit sehen muss und nicht als zwei unterschiedliche Dinge, sondern wir sind Körper, Seele, Geist, wie es Petzold sagt in der integrativen Therapie, das ist eine Einheit, die untrennbar ist und wir sind dann noch in einem ökologischen Kontext eingebettet und das ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges.
Das heißt, dieses Eingebettetsein in diesem sozial-ökologischen Kontext prägt wahrscheinlich ja auch die Art und Weise, wie wir uns vielleicht selber berühren oder ob wir das kennen oder nicht kennen, das ist wahrscheinlich ja auch biografisch und wahrscheinlich soziokulturell auch sehr entscheidend, weil das hat sich ja im Laufe der Zeit auch verändert. Ne? Also da gab es ja früher Vorschriften, wie lang soll man stillen, dann gab es wieder Vorschriften, wie lang darf man stillen.
Ja, aber auch, dass dir dieses Thema einfällt, ich meine, also wenn ich jetzt denke an Selbstberührung, dann ist ja auch alles, was im Bereich Sexualität fällt. Und es ist lustig, dass eigentlich diese Bereiche wieder so im Vordergrund stehen, dass man denkt, naja, okay, weiß ich nicht, also für Männer Selbstbefriedigung viel selbstverständlicher als für Frauen, die dann aus der Frauenbewegung her sozusagen angesprochen wurden, setz dich mit deinem Körper auseinander, du lernst quasi über dich und über deine Körpergrenzen und über wie dein Geschlecht aussieht und wie Berührung für dich funktioniert, dass sozusagen diese Arten von Berührung im Vordergrund stehen, ist auch interessant, ja, gesellschaftlich.
Dazu schreiben wir auch einiges im Buch zu Selbstberührung, Selbstbefriedigung oder Autoerotik. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, der einfach auch mit dem Thema kommt. Und wenn wir mit Selbstberührung kommen, dann ist die erste Assoziation bei den meisten Menschen gleich Selbstbefriedigung. Und das aber nochmal rauszunehmen aus dem, sind so unterschiedliche Dinge. Und trotzdem ist ein Teil von uns Menschen, also auch Dauersexualität.
Ich muss kurz anbringen, ich habe vorhin gedacht, so, das ist eigentlich die perfekte Therapie für Incels. Ja, da müsste man da ein Programm schaffen, das sich an diese jungen Männer wendet, weil dann werden sie endlich auch mal berührt, nämlich durch sich selbst. Ja, wenn man dem Ganzen eine hohe Leitigkeit zuschreiben würde, gesellschaftlich. Ja.
Ja, definitiv eine gute Möglichkeit, aber ich glaube, die brauchen noch viel, viel mehr.
Wir kommen jetzt ein bisschen weg davon, die brauchen noch viel, viel mehr. Und auch, weil ich eine Studie gelesen habe, wie früh junge Männer, also jugendliche junge Männer, nicht mehr fremd berührt werden. Erschreckend früh im Vergleich zu Mädchen und jungen Frauen. Also da sind Mütter befragt worden, wie lange sie ihre Söhne noch umarmen. Und die sagen, ab einem gewissen Alter finden sie das eigenartig und tun das nicht mehr. Die Väter sind ohne dies sowohl bei Töchtern noch viel früher raus, aber auch bei den Söhnen relativ bald raus. Das heißt, junge Männer erfahren ganz lang keine Fremdberührung mehr, ja. Es sei denn, es kommt dann die Ebene der Liebespaar-Sexualität dazu. Und das ist ja eigentlich sehr traurig.
Ja? Das ist sehr traurig. Ne? Ja, und es ist ja eigentlich, Embodiment bedeutet ja auch, dass es sich in der metaphernreichen Sprache niederschlägt. Ne? Wir haben ja den Begriff Berührtsein. Ne? Und wenn ich dem jetzt von dir folge, dann heißt es ja Berührung aus Berührtsein passiert einfach nicht mehr für diese Männer und für diese jungen Burschen, was auch immer. Ne? Und das ist ja auch eine soziale Komponente.
Das ist eine soziale Komponente, ein Riesenmanko.
Und eine große kulturelle, wenn man jetzt nochmal da anschaut. Wir in Österreich haben andere kulturelle Hintergründe als wir zum Beispiel in der Türkei, in Japan, in Afrika, in Südamerika. Dann sind unter Umständen Berührungen viel normaler. Das war für mich, als ich in Afrika gearbeitet habe, als Geologe damals, da sind die Männer normal als Freunde Hand in Hand herumspaziert. Wenn wir das in Österreich sehen würden, wären alle irritiert. Aber dort ist es so normal, dass männliche Freunde sich körperlich berühren. Bei uns ist das eher bei Freundinnen normal. Also da gibt es einen riesengroßen kulturellen Unterschied. Und das ist doch vielleicht nur einen kleinen Twist, den ich gerne reinnehmen möchte. Ich glaube, dass Kultur und also dieser sozioökonomische und ökologische Kontext, in dem wir drinnen sind, schon ein riesengroßer Teil ist in diesem Land, die philosophischen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, was das Haus, in dem wir leben, also unser Haus, das eigene ist der Körper, aber wir leben ja auch auf einer Welt, ökosystem das Haus, wenn man sich das anschaut, das macht natürlich irrsinnig viel. Haben wir Klimawandel, haben wir politische Unruhen, das sind ja alles Dinge, die sich dann auch in meinem Leib, in meinem Erfahren auch irgendwo niederschlagen und mit mir etwas machen. Und auch auf das einzugehen, in dieser Leibphilosophie und die Leibtherapie, finde ich ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm.
Was würdest du sagen, gibt's für Kontraindikationen für leibtherapeutische Interventionen oder auch für Idiopraxie?
Ich glaube, es gibt wenig Kontraindikationen. Also würde ich sogar sagen, es gibt keine. Man muss sehr sensibel sein, was das Richtige ist für die Person. Und dieses Konzept von Informed Consent, das wir haben in der integrativen Therapie, das ist für mich immer der Leitsatz, den ich eigentlich sage. Es geht immer darum, ich bin vielleicht als Therapeutin, als Therapeut, die Expertin der Experte für die Interventionen, die es alle gibt. Aber das Gegenüber ist Experte oder Expertin für das, was für sie selber gut ist und wo die Grenzen sind. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dort eigentlich anzusetzen. Und wenn man dort immer wieder Angebote setzt und sagt, das könnten wir jetzt machen, dann ist es etwas, wo ich glaube, man immer etwas Passendes, Leibtherapeutisches, Körpertherapeutisches für die Personen findet. Weil, und das ist es, Leib, wir sind immer Leib. Wir haben zwar einen Körper, objektiv, aber wir sind subjektiv immer ein Leib. Und dort irgendwie einen guten Bezug zu finden, und auch wenn der so klein ist, wie es einfach nur sein kann, kann man dort langsam wieder anfangen, genau diesen Selbstbezug aufzubauen. Und das ist keine Kontraindikation, sondern würde ich eher sagen, ein Grundprinzip. Wir müssen dort auch wieder mit diesem Selbstbezug in die Leiblichkeit, in den Leib wieder reinkommen, egal wie abgespalten, unangenehm das vielleicht auch ist, um dort wieder Genesung, Heilung oder zumindest einen besseren Umgang zu finden.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, das du hier schon gefunden hast, oder?
Ja, ich finde auch. Vielen Dank, Markus, für dieses spannende Gespräch. Und ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute vom Podcast und wir freuen uns, bald mit der nächsten Folge einzusteigen.
Herzlichen Dank an euch beide, war wunderbar.
Dankeschön.
Okay, danke.